Herzlich willkommen zum Podometer-Podcast. Diesmal wieder mit einer neuen Folge aus der Serie Landfunk. Von und mit Marco Litzenberg. Und wie immer in diesem Podcast, zumindest in der Landfunkserie, wollen wir uns über den Wald unterhalten. Doch bevor wir das machen, eins vorneweg, es wird meine letzte Podcast-Folge sein, aber nicht die letzte aus der Serie Landfunk. Denn ich werde mich anderen Aufgaben widmen und habe einen neuen Host für all die, die sich für den Wald interessieren, gefunden. Das ist der Carsten Reuß, der ein Kollege von mir ist. Hallo Carsten.
Hallo Marco.
Du wirst jetzt Podcast in Zukunft machen, ab heute schon. Hast du schon mal Podcast gemacht?
Für mich ist es auch ein Neuland. So richtig habe ich es noch nicht gemacht, nein. Aber ich bin ja journalistisch vorgebildet. Das heißt, das Ganze ist nicht so ganz fremd.
Genau, der Carsten arbeitet nämlich normalerweise beim Hörfunk. Ist also, was das angeht, ein totaler Profi. Und was den Wald angeht, du bist mehr als nur Waldläufer.
Ja, ich wohne im Harz. Waldläufer, Waldfahrer auch. Nein, und berichte natürlich auch öfter mal über Forstwirtschaft, über Wald, über den Harz an sich. Da ist das Thema natürlich, oder sind die Themen allgegenwärtig, die wir jetzt hier auch behandeln. Orkane, Bäume fallen um, Borkenkäfer, Trockenheit, die ganze Palette.
Du bist ja öfter auch auf dem Brocken. Viele kennen wahrscheinlich die Bilder, zumindest die aus Sachsen-Anhalt, wenn man da mal auf dem Brocken hochgeht oder hochfährt, das machen die seltensten, die meisten gehen ja, die sind alle ganz erschrocken, wie es da aussieht. Muss man erklären, ist Nationalpark, muss so aussehen, oder?
Ja, erschrocken bin ich auch immer, wenn ich da hochfahre, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist dermaßen ein ungewohntes Bild. Ja, also wenn man das noch von vor ein paar Jahren kennt, da ist man durch die Fichtenwälder gefahren. Die waren grün, jetzt sind sie alle braun und sind, ja, Bäume sind eigentlich nicht wirklich noch vorhanden. Man sagt immer, das Ganze ist ja dynamisch, es wachsen wieder neue Bäume nach. Die sieht man auch, sicher. Ja, das soll halt dort so sein. Nicht jeder findet das gut im Harz, das ist ein großes Thema. Ich bin auch ehrlich gesagt immer ein bisschen zwiegespalten. Also so richtig anfreunden kann ich mich mit der Situation nicht. Aber ich kann auch die Argumente so ein bisschen verstehen, was da der Nationalpark vorhat. Ja.
Gut, über den Nationalpark haben wir bisher nur am Rande gesprochen. Vielleicht eins deiner nächsten Themen in den nächsten Folgen des Podometer-Podcasts. Heute wollen wir uns naheliegend. Wir sind mitten in der Corona-Pandemie, alle haben es mitbekommen und haben uns selber auch die Frage gestellt, was hat denn Corona bitteschön mit dem Wald zu tun? Nicht so sehr auf den ersten Blick etwas, aber ich glaube, wir haben heute einige Telefongäste, natürlich Abstand halten, gilt auch hier beim Podcast. Die sitzen also hier nicht alle um den Tisch drumherum, sondern wir werden sie telefonisch zuschalten und da werden wir mit Leuten sprechen, die Ahnung so ein bisschen davon haben. Das ist zum einen, du weißt schon, Franz Prinz zu seinem.
Genau der.
Der Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes. Der Waldbesitzerverband präsentiert euch auch diesen Podcast. Und dann haben wir noch.
Dann haben wir den Eberhard Nordmann.
Notmann.
Eberhard Notmann aus dem Südharz, der sich da sehr verdient macht im Engagement mit Jugendlichen, mit Leuten, die einfach was für den Wald machen wollen. Der also aufforsten geht mit jungen Leuten und der hat natürlich jetzt im Prinzip ja richtig viel Pech in der Corona-Krise. Da kann das alles nicht machen. Und die Jugendlichen auch nicht. Also der hat sozusagen geplant Aufforstungsaktionen und Waldbildungsaktionen und die finden ja zurzeit nicht statt.
Jetzt verrat nicht alles, das wird Herr Notmann nachher selber alles verraten. Und wir haben einen dritten Gast, das ist Jörg von Beimer, auch aus dem Südharz. Warum gerade Südharz?
Ja, der ist besonders betroffen in den vergangenen Jahren gewesen von Trockenheit, von Borkenkäfer, von Orkan Friederike, all die ganzen Katastrophen, die wir die letzten Jahre hatten, den hat es also immer getroffen, als ob ihm das Pech so ein bisschen, wie man so zu Deutsch sagt, an den Fersen klebt. Und den haben wir dann natürlich auch gefragt, was macht er jetzt heute in Zeiten von Corona? Hat es Auswirkungen? Hat er wieder Pech? Wie sieht das aus?
Gut, und damit übergebe ich jetzt auch an dich, Carsten. Du wirst die Gespräche führen und wir fangen gleich mit dem ersten an, glaube ich.
In der Leitung ist jetzt Franz Prinz zu seinem Salm, der Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes in Sachsen-Anhalt. Und unser Thema ist heute Corona. Das heißt, Corona betrifft ja viele Menschen in allen Lebenslagen. Die Bäume kriegen es glücklicherweise nicht, aber der Wald ist, glaube ich, trotzdem nicht in Ordnung. Wie sieht es denn jetzt aus im Wald?
Ja, uns trifft die Krise in der Krise. Man muss sich klar machen, dass die Stürme, die Dürre und die Käferplagen der letzten 2,5 Jahre, nämlich seit Sommer 2017 bis jetzt, die schwerste Waldkrise in Deutschland insgesamt, aber ganz, ganz besonders in Sachsen-Anhalt seit 200 Jahren ausgelöst haben. Beispiel: mittlerweile ist klar, dass im Epizentrum Sachsen-Anhalt das Epizentrum im Südharz liegt und da in Ziegelroda, da gehen jetzt wirklich hektarweise die Laubholzbestände kaputt. Kein Mensch hat sich das vorstellen können, auch die Versuchsanstalten nicht. Und keiner weiß, wohin mit dem Holz. Und das meine ich mit Krise in der Krise. Wir hatten eh schon zusammengebrochene Märkte, weil dieses Überangebot an Schadholz dazu geführt hat, dass überall die Holzmärkte zusammengebrochen sind. Der Käfer munter weitergefressen hat, wir also weiter Holz machen mussten. Denn nur wenn sie den Käfer aus dem Wald entfernen, ist eine Schadensreduzierung überhaupt denkbar. Und außerdem können sie auch nur dann die Flächen wieder aufforsten. Und jetzt ist Folgendes passiert. Der Markt war eh schon im freien Fall. Jetzt ist er eigentlich komplett zusammengebrochen, weggebrochen. Es gibt keinen Markt mehr. Und das hat einen einfachen Grund. 70% der Säger kämpfen mit der Pandemie. Und das wiederum wirkt auf 100% der Waldbesitzer. Die Firmen Glunz und Chronotex, die zum Beispiel Spanplatten und OSB-Platten machen, haben überhaupt keinen Absatz mehr, weil die Kunden im Moment keine Platten kaufen. Und daraufhin haben die Produktion eingestellt. Die Firma Binder, die an der Grenze liegt zu Tschechien, hat die Hälfte der Schichtarbeiter aus Tschechien, die haben Probleme, ihr Personal ans Band zu kriegen. Deswegen haben die Produktion reduziert und eingestellt. Bei HIT in Torgau ist es so, dass ebenfalls die Produktion reduziert worden ist und nur noch eigenes Holz von eigenen Aufkäufern genommen wird. Um es kurz zu machen, da bricht eigentlich alles weg, wohin das Holz fließen könnte. Und es kommt noch obendrauf, dass keine Container mehr aus China verfügbar sind. Bisher konnten wir noch Holz nach China verschiffen, aber infolge des Wegbruchs der Geschäftslage in China und der Geschäftsgegebenheiten dort gibt es keine Container mehr und damit kann kein Holz aus Deutschland nach China exportiert werden.
Das heißt, weil aufgrund von Corona die Wirtschaftsströme sozusagen gekappt sind.
Genau das.
Da werden Sie jetzt das Holz nicht los.
Wir werden das Holz nicht los und das ist eine ganze Katastrophe, weil der Borkenkäfer fängt jetzt wieder an. So schön das Wetter jetzt ist, für uns ist es eine blanke Katastrophe. Ja. Und die vorgeschädigten Bestände müssen eigentlich sofort wieder beräumt werden. Und es gibt keinen Absatz mehr. Es gibt überhaupt keinen Absatz mehr. Im Harz werden Sie erleben, dass die Staatsforsten nicht mehr wissen, wohin mit dem Holz. Und die Politik in Sachsen-Anhalt hat wie in Gesamtmittel- und Ostdeutschland das Thema nicht ernst genug genommen. Aber besonders in Sachsen-Anhalt, wir haben seit 2,5 Jahren gefordert, bitte macht Gespräche, wie wir da rausgenommen kommen aus der Nummer. Das hat es nicht gegeben, bis heute nicht. Ich habe das heute auch der Ministerin in einer Telefonkonferenz gesagt, dass sie bis heute nicht konzeptioniert hat, wie wir mit diesem zusammenbrechenden Markt umgehen. Man muss sich dabei klar machen, dass bisher zum Beispiel die Säger in Bayern und in Süddeutschland noch sehr gut liefen. Da waren zwar die Preise auch nicht toll, aber das Holz konnte noch abfließen. Und das gibt es in Sachsen-Anhalt gar nicht mehr. Und das ist natürlich, nachdem der Ertrag aus dem Holzverkauf der einzigste Erlös ist, den wir haben, der wirklich ernsthaft zu beziffern ist, für uns eine absolute Katastrophe. Das heißt, keine Liquidität. Und damit wird alles in Frage gestellt, nämlich auch bis hin zur Aufforstung.
Ich will noch mal ganz kurz auf Corona zurückkommen. Wie sieht das denn aus in den Forstbetrieben selbst? Sind die arbeiten die normal weiter?
Da ist es verschieden, ja. Also zum Beispiel, ich habe eigene Mitarbeiter, die Abstände sind ja beim Arbeiten in der freien Natur groß. Das ist überhaupt kein Problem. Das können Sie gut gestalten. Die Leute sind weit auseinander und müssen noch nicht mal zusammen zur Arbeit kommen etc. pp. Da passiert gar nichts. Aber das Problem ist, dass die Mehrzahl solcher Arbeiten, der Holzeinschlag im Starkholz zum Beispiel oder die Pflege von Kulturen oder auch das Pflanzen, oftmals genau wie bei den Spargelbauern von Subunternehmen oder Unternehmen aus Osteuropa gemacht wird. Die fallen natürlich jetzt alle weg. Und das hat in Sachsen-Anhalt noch nicht zur ganzen Katastrophe geführt, weil wir noch relativ viele haben, die hier pflanzen können. Aber in anderen Bundesländern ist deswegen die Pflanzsaison eigentlich schon beendet, weil niemand da ist, der die Bäume in die Erde bringt. Und das ist natürlich nochmal eine Katastrophe obendrauf. Wir müssen uns klar machen, 2017, 2018, 2019, das ist jetzt das dritte Jahr, in das wir gehen, wo die Katastrophe da ist und die Wiederaufforstung nicht gelingen können, erst wegen der Dürre nicht und jetzt, weil die Leute nicht in den Wald können. Das heißt, 3 Jahre Ausfall von wichtigen Wiederaufforstungen. Punkt.
Herr Salm, Sie erwähnten auch den Borkenkäfer schon wieder. Wie waren denn die vergangenen Monate? Ich hatte den Eindruck, dass die doch relativ feucht waren, was ja dem Borkenkäfer eigentlich nicht gefällt.
Das ist so.
Wie sieht es jetzt aus?
Also das zweierlei. Erste Sache, es war Gott sei Dank feucht. Und die Feuchte ist, ich gehe selber immer mit Pflanzen. Heute Morgen habe ich meine eigenen 500 Bäume in die Erde gestopft. Die Erde ist noch feucht. Das ist eine Tatsache. Aber der Borkenkäfer überwintert unter der Rinde. Und dadurch kann der auch bei Regen und Frost ganz gut dauern und überwintert. Und wir haben letztes Jahr in manchen Regionen bis zu 4 Populationen an Borkenkäfer gehabt. 4 Jahrgänge in einem Jahr, will ich es mal nennen. Und die sitzen jetzt alle hübsch unter der Rinde und sagen, oh, das Wetter ist schön, jetzt machen wir mal unseren Osterspaziergang. Die Kameraden fliegen wieder. Und das ist natürlich eine Armee, die da jetzt angeschwappt kommt. Das sind nicht ein paar. Und die Bäume sind tatsächlich, das sind ja langlebige Lebewesen, vorgeschädigt von den Trockenjahren vorab. Die sind einfach in einem geschwächten Zustand. Das heißt, die Harzproduktion ist in den Bäumen noch nicht so, wie wenn sie gesund wären. Und selbst der feuchte Boden hilft eben da nicht. Und vor allen Dingen, die Feuchtigkeit ist immer noch relativ gesehen oberflächlich. Sie ist nicht in den tiefsten Bodenschichten drin, da wo die alten Bäume ihre tiefen Wurzeln haben. Das heißt, die Bäume sind einfach geschwächt. Gerade die Nadelbäume, aber auch bei der Buche ist der Käfer drin. Und damit hat er natürlich ein relativ leichtes Spiel. Und wir fürchten das Schlimmste, wenn es nicht einen wirklich relativ etwas nasseren Sommer gibt. Also so ein Sommer wie 2017 wäre uns sehr gelegen, was den Niederschlag angeht, oder 2016. Das wäre für uns ideal, aber in Realität wird es so leider nicht ausgehen. Das bedeutet, die geschwächten Bestände sind willkommene Opfer für diese Tierchen, die ihren Spaß daran haben, Bäume zu frikassieren. Punkt.
Also es geht dort weiter, wo man im vergangenen Jahr aufgehört hat, sozusagen.
Davon bin ich fest überzeugt. Davon bin ich leider fest überzeugt. Und was die Menschen schockieren wird, jetzt sind die Laubholzbestände dran. Ganz klar. Also ich kann jedem nur empfehlen, der mal ein Schreckensszenario sehen will, nach Ziegelroda zu fahren. Das ist grauenhaft. Was da im Südharz passiert, ist grauenhaft. Das ist aber eigentlich immer so bei Dürreperioden. Die Schäden im Laubholz kommen mit Zeitverzögerung, aber sie kommen genauso. Es gibt eben nicht den Wunderbaum. Und gerade die allseits gepriesene Buche hat im letzten Sommer gezeigt, dass sie es nicht schafft. Wir müssen uns klar machen, dass allein im Bereich Nordthüringen, Südharz, über 1 Million Kubikmeter Buchen, Stammholz, also dicke alte Bäume, abgesägt worden sind, weil sie kaputt waren. Und warum sind sie abgesägt worden? Man könnte ja sagen, lass es stehen. Die Buche implodiert regelrecht. Das heißt, die ist grottengefährlich für jeden, der daran vorbeiläuft.
Die verlieren dann so ihre Äste, ne? Das ist so,
die fallen
regelrecht runter.
Ne? Ja, ohne Vorwarnung. Und das ist wirklich gefährlich. Und zudem können sie darunter dann auch so lange nichts anpflanzen. Es wird ja alles sofort wieder zerstört von diesen Riesenteilen, die da runterkommen. Und insoweit mussten die Bestände geräumt werden, bevor sie zu gefährlich werden für die Menschen, die im Wald arbeiten, aber auch ihre Freizeit gestalten. Naja, und jetzt haben wir das Problem. Jetzt kommt wirklich knüppeldick. Ganz klare Ansage.
Was könnte Ihnen da helfen? Also ich denke daran, dass ja im vergangenen Jahr schon Bundeshilfen versprochen worden waren. Weiß jetzt nicht, wie viel ist da schon angekommen oder was könnte Ihnen noch weiterhelfen da? Oder könnte überhaupt Geld helfen? Oder bräuchte ich mal andere Dinge haben?
Es gibt 2-3 Sachen, die helfen. Natürlich Geld. Und da muss man sagen, hat der Bund erstmal seine Hausaufgaben gemacht. Denn es war der Bund, der klar gesagt hat, wir bringen 547 Millionen auf die Fläche, für den Forstbereich auf den Weg und davon, ich glaube, 478 Millionen auf die Fläche. Das hat die Länder in Zuchtzwang gesetzt. Die mussten nämlich die Kofinanzierung gestalten und da muss man sagen, hat Sachsen-Anhalt sich nicht besonders freundlich zu uns benommen, obwohl wir hauptbetroffener Standort war in der Sitzung, wo es darum ging, die Frage der Kofinanzierung durch die Landesregierung nicht sofort zugesagt. Man hat verzögert und das ist schlimm. Weil bei solchen Unterstützungsfragen gilt das Windhundeprinzip. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn Sie also in der Warteschlange sich erstmal nicht melden, dann stehen Sie gleich hinten an. Und das hatte nämlich die Konsequenz, dass dann bei der Verteilung ein Schlüssel gewählt worden ist, der Sachsen-Anhalt letztlich benachteiligt, weil es nach Waldproporz hier Bundesland geht. Und da haben wir relativ gesehen zu anderen Ländern weniger Wald. Wir haben aber die meisten Schäden. Und unsere Landesregierung hat es einfach versäumt, bei Zeiten zu sagen, es muss nach Schäden gehen und wir sind bereit, unseren Eigenanteil dazu zu stemmen. Das hat sie aber nicht gemacht, weil die Mittel im Ministerium für andere Bereiche vorgehalten werden wollten. Und die Konsequenz daraus ist, dass jetzt also ein Schlüssel gewählt worden ist, der Sachsen-Anhalt nicht schadensgemäß bedenkt. Das ist aber nicht die Schuld des Bundes, sondern die Schuld des Bundeslandes Sachsen-Anhalt selber.
Was heißt das konkret?
Das heißt ganz konkret, dass wir eben tatsächlich nach dem üblichen Verteilungsschlüssel, der bei der Land- und Forstwirtschaft unter den Bundesländern gilt, die Mittel kriegen. Und das sind ganz konkret vom Bund 19 Millionen Euro und 13 Millionen jetzt vom Land. Ja, Sie müssen sich aber klar machen, dass ein Hektar aufzuforsten 7.500 Euro im Durchschnitt kostet. Und wir haben 15.000 Hektar im Privatwald aufzuforsten. Das sind 112 Millionen 500.000 Euro, nur um mal die Proportionen klar zu machen. Das heißt, wir haben einen Betrag von 32 Millionen aus Bund und Land zur Wiederaufforstung etc. da und haben aber einen Bedarf von 112 Millionen 500.000. Das ist nicht zu bezahlen. Und im Staatswald ist es genauso. Die Landesforsten wissen derzeit nicht und das Land selber weiß nicht, wie es seinen eigenen Wald aufforsten soll. Das ist eine Sache, die ist noch gar nicht bei den Menschen angekommen. Und wir haben deswegen gesagt, es muss zwei Ansätze geben, um uns weiterzuhelfen. Zum einen muss das Land, das ist der zweite Punkt meiner Antwort, alternative Wege bedenken. Das haben wir seit 2 Jahren gefordert, da ist nichts passiert. Aber man muss ganz konkret nachdenken, wie kriegen wir das Holz vom Markt, indem es zum Beispiel in Großfeuerungsanlagen reinkommt. Oder, ich spinne jetzt mal laut rum, eingelagert wird als CO2-Senke, in ehemaligen Tagebauten zum Beispiel, ja. Denn das Holz muss vom Markt runter. Der Markt, diese Blase auf dem Markt muss kleiner werden. Der dritte Punkt ist aber viel entscheidender. Wir müssen andere Leistungen des Waldes und der Forstwirtschaft entgelten. Die sogenannten Ökosystemleistungen. Ich halte es für einen Skandal, dass mittlerweile 25 Euro die Tonne für CO2-Freisetzungsrechte bezahlt werden und dabei in der Forstwirtschaft nichts ankommt. Warum? Weil Deutschland nach den internationalen Verträgen, die sie geschlossen haben zur CO2-Senkung, 14% der CO2-Senke, die in Deutschland stattfindet, auf den Wald berechnet haben und sich auch international verpflichtet haben, dass diese 14% Waldsenke bestehen bleibt. Das heißt, man hat mit uns gerechnet, aber wir werden nicht abgerechnet. Das heißt, man hat einen Markt aufgemacht, aber der die Leistung bringt, kriegt nichts vom Kuchen ab und das sind 25 Euro die Tonne. Und da sind wir initiativ geworden als Verband, wie auch als Einzelmitglieder und haben das in den Bund getragen. Es gibt mittlerweile ein Modell von Professor Andreas Bitter aus der Uni Tharandt, dass die Zuwachseffekte, also das, was an Holz zuwächst, als CO2-Senke berechnet wissen will. Und das will ich Ihnen so erklären. Ein Wald, der einfach dasteht, also ein Naturschutzwald, der ist CO2-neutral, weil da verrottet so viel Holz, wie auch zuwächst. Aber ein Wald, der Holz nicht nur zu Naturschutzzwecken, sondern auch für Naturschutzzwecke, aber auch für die Forstwirtschaft dient, bei dem schöpfen sie den Zuwachs ab. Der landet in langlebigen Holzprodukten und in Produkten, die andere Stoffe substituieren, zum Beispiel Aluminium, Beton oder Ähnliches.
Also das Möbelstück zum Beispiel,
meinst du? Genau, das Möbelstück oder auch tatsächlich das Holzhaus, was gebaut wird, die binden langfristig CO2. Und diese langfristigen CO2-Effekte, Bindungseffekte, die wollen wir vergütet wissen, weil wir da guten Gewissens sagen können, Deutschland kalkuliert damit schon in seinen Verpflichtungen, die es international eingegangen ist. Und das Geld, was da fließt, könnte aus dem Klimafonds kommen, der überquillt vor Geld und um den sich jetzt alle kloppen. Aber die Forstwirtschaft ist eigentlich nicht ernsthaft an dieser Stelle vorgesehen. Und da kämpfen wir drum, weil wir werden in der Mehrzahl der Betriebe die nächsten 30 Jahre keine gute Ertragslage haben können. Das hat einen einfachen Grund. Das, was an Wald kaputt gegangen ist, muss ja erst mal wieder produzieren. Und die ersten Bäume aus dem, was Sie jetzt nachpflanzen, können Sie vielleicht in 30 Jahren schlagen. Vielleicht. Und diese Zeit zu überbrücken, wird nur gehen, wenn wir in diesen CO2-Handel, der zu unseren Lasten zurzeit betrieben wird, ehrlich und fair eingeschlossen werden.
Wenn ich mir das alles so anhöre, was Sie mir gerade erzählt haben, das wirkt irgendwie deprimierend, finde ich. Ist die Situation so schlimm oder haben Sie auch irgendwo einen Lichtblick? den Sie jetzt aufmachen können?
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, es ist deprimierend, ja, ganz klar. Und zwar für uns alle. Ich habe zwei Telefonkonferenzen gestern und heute gehabt. Die waren deprimierend, einerseits. Es gibt aber was anderes. Jemand, der Forstwirtschaft macht, der macht das auch, weil er Freude an der Natur hat. Und ich bin heute Morgen mit meinem zweiten Sohn draußen gewesen, um Bäume zu pflanzen, die er hoffentlich vielleicht irgendwann mal erntet. Das ist das, was Freude macht. Wenn Sie draußen sind und einem jungen Menschen erklären können, das und das habe ich mir dabei gedacht. Waldbau ist ein Generationenvertrag. Ihr werdet es ernten, aber ihr müsst wissen, was ich mir dabei gedacht habe. Und ich hoffe, ihr fühlt es gut weiter. Und ich glaube, das ist das, was wir in unserer Gesellschaft lernen müssen. Und da ist die Forstwirtschaft, finde ich, durchaus vorbildhaft, dass eben nicht kurzfristige Entscheidungen tragen, sondern langfristige. Und die müssen von Generation zu Generation gelebt werden. Und ich finde diesen gelebten Generationenvertrag etwas total Positives. Und das ist das, was mich veranlasst hat, aus meinem eigentlichen Job als Rechtsanwalt auszusteigen, dass ich es leid war, Feuerwehr zu spielen für Leute, die manchmal nicht wussten, wie sie sich richtig verhalten und stattdessen langfristig Dinge machen darf, die diesen kurzfristigen, ich sag mal, Brandwachen als Anwalt gegenüberstanden. Und ich denke, das ist etwas, was uns alle verbindet in der Branche. Die Forstwirtschaft machen, sind zu 99% Überzeugungstäter. Und das ist was Schönes.
Das, was Sie mit Ihrem Sohn da veranstalten, das wollten ja eigentlich auch viele Waldbesitzer mit, ich sag mal, Jugendlichen oder einfach Bürgern machen. Also es gab ja ein großes, Entgegenkommen oder großes Ansinnen von Menschen hier, die, also wenn ich mir das hier anschaue im Harz zum Beispiel, die wollten überall pflanzen zum Beispiel, als diese Borkenkäferplage so groß war und auch die Kommunen massenhaft dort Bäume aus dem Wald holen mussten. Das findet ja jetzt alles nicht statt, jetzt derzeit. Ne? Ist das ein großer Verlust?
Das ist ein Riesenverlust, weil es für uns ein total positiver Anknüpfungspunkt ist. Ich bin sehr dankbar für diese Frage von Ihnen. Ich habe das mit Riesenfreude gesehen, was da im Harz passiert ist, wie sich da die Menschen vor Ort echt solidarisch im positivsten Sinne des Wortes miteinander befasst haben und gesagt haben, wie können wir uns helfen und wie können wir gemeinsam die Situation lösen. Und ich würde mir wünschen, dass nach der Krise das weitergeht, dringend weitergeht, dass wir gemeinsam uns klar werden, dass unser Wald nicht nur eine Floskel sein darf, sondern dass das gelebt werden muss, dass unser Wald. Und das ist ganz traurig, weil wir eigentlich sonst Schwierigkeiten haben, eine naturferne Gesellschaft, zunehmend naturferne Gesellschaft zu erreichen. Und in dem Moment, wo Sie selber einen Baum gepflanzt haben und gesehen haben, wie das geht, wird man vorsichtig mit seinem Urteil. Man sagt eben nicht, warum habt ihr diesen oder jenen Fehler gemacht, sondern es wird einem klar, dass vor 100 Jahren Menschen die Bäume, die jetzt stehen, gepflanzt haben, aus ihrem damaligen Erlebnishorizont heraus, aus dem, was sie sich vorstellen konnten. Und damals war meinetwegen Grubenholz wichtig oder es war nach den Kriegen wichtig, total kahle Flächen wieder aufzuforsten und da hat man genommen, was man kriegen konnte und das war halt das Nadelholz, weil es billig war, um aufzuforsten und man braucht auch Bauerholz und deswegen hat man auch Nadelholz genommen. Und wir haben aber in Sachsen-Anhalt genau aus dem heraus uns schon seit Jahrzehnten, nämlich die letzten 30 Jahre, auf den Weg gemacht, diese reinen Nadelholzbestände umzubauen. Aber das ist das Problem beim Wald. Sie können eben nicht wie ein Feld den einmal im Jahr mit dem Pflug umdrehen, sondern das geht über Generationen, Stück für Stück den Wald wieder umzubauen in Mischwälder. Und da sind wir dabei und da waren diese Pflanzaktionen toll, weil man genau diese Sachverhalte am Ort des Geschehens den Menschen vermitteln konnte und weil man erlebt hat, dass die Leute mit Freude, wirklich mit Freude dabei waren. Wir hatten ganze Schulklassen dabei, nebenbei bemerkt in einem Fall sogar, dass wir eine ganze Truppe von Fridays for Future von der Demo weg zu uns in den Busch geholt haben. Das war klasse. Das war wirklich ganz handfester Klimaschutz und ganz handfester Generationenvertrag leben. Und ich glaube, wir würden uns freuen, wenn das weitergeht nach der Corona-Krise, wenn wir in der Richtung noch viele gemeinsame Aktionen erleben, weil eines ist klar, zwar reden Förster am liebsten mit Bäumen, das ist fraglos richtig, aber sie freuen sich, wenn ihre Arbeit gewertschätzt werden, wie bei alle anderen Menschen auch. Und wenn auf die Art und Weise ein Miteinander und eine Wertschätzung wieder stattfinden würde, statt dass sie übereinander reden, das wäre wunderbar.
Also fassen wir mal zusammen, wir wünschen uns alle, dass Corona möglichst schnell vergeht, dass sich die Ströme, die Wirtschaftsströme normalisieren und Sie wünschen sich und viele andere Waldbesitzer einen feuchten Sommer, dass der Borkenkäfer nicht so um sich greifen kann.
Einen feuchten Sommer und Menschen, die mit uns gemeinsam die Wälder wieder auf die Spur bringen, da freuen wir uns riesig.
Dankeschön.
Ich danke Ihnen, ganz herzlichen Gruß.
So, Herrn Salm haben wir jetzt gehört. Klingt ja alles ziemlich, ziemlich schlimm.
Ja, ein bisschen deprimierend, aber wie gesagt, er schaut ja auch ein kleines Stückchen positiv in die Zukunft.
Ja, positiv in die Zukunft, das würde wahrscheinlich unser nächster Telefongast oder dein nächster Telefongast auch gerne machen. Wer ist das?
Das ist Eberhard Notmann aus dem Südharz. Der hat einen Verein gegründet oder Mitinitiator und Mitbegründer eines Vereins, der nennt sich Unser Wald. Und ja, das Programm ist, oder der Name ist Programm, wie man so schön sagt, glaube ich.
Vielleicht können Sie ganz kurz mal erklären, was steckt denn hinter diesem Verein, Unser Wald?
Ja, im Prinzip ist, wir sagen immer, das ist Privatwald, das ist Kommunalwald oder Landeswald oder Kirchenwald. Wir haben hier ein Waldgesetz und in dem Waldgesetz steht drin, dass jeder dort Beeren sammeln kann, Pilze sammeln kann. Und da sind wir auf die Idee gekommen, wir nennen den Verein Unser Wald, weil es ja Unser Wald ist, der uns hilft, aber auch große Schäden bekommen hat.
Mhm. Apropos Schäden, Sie haben ja dich da sehr engagiert im Verein. Gerade nach diesen Borkenkäferplagen, die wir ja jetzt schon seit einer ganzen Weile haben. Das ist jetzt alles ein bisschen zum Erliegen gekommen. Der Grund ist die Corona-Krise, die wir haben. Wie sieht das jetzt aus bei Ihnen im Verein jetzt in diesen Tagen?
Wir haben unsere Tätigkeit im Wald komplett eingestellt. Wir haben Bündnisse mit Schulen, mit Leuten, die sich engagiert haben. Da ist eine Frau, die hat für eine Fläche 2000 Euro Sponsorengelder reingeholt. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Frau, die geht rum und sammelt Geld. Und die Leute geben ja auch das Geld für eine Fläche neu zu bepflanzen in Stadtwald. Das ist doch toll. Das ist doch toll, was die Leute für uns tun.
Können Sie ganz kurz erklären, was man mit diesem Geld bewirken kann? Also Sie hatten ja jetzt eine Summe genannt, die diese Frau gespendet hat. Was kann man damit machen? Was bewirkt das?
Wir wollten mit den Berufsschulen des Landkreises Mansfeld-Südharz wollten wir eine Fläche von etwa 1 Hektar räumen. Also so, dass man neue Pflanzen drunter pflanzen kann. Also das Reisig, was angefallen ist durch die Ernte, das auf Reisighaufen machen oder auf Kämme und dass man dann ordentlich pflanzen kann. So, dann hatten wir vor, die Pflanzen zu kaufen. Die Schüler wollten dann an einem Samstag die Pflanzen pflanzen und hatten sich auch bereit erklärt, im Herbst dann Verbissschutz anzubringen gegen das Wild, was eben mal die kleinen Pflanzen gerne verbeißt. Und das wollten sie auch noch machen. Das ist jetzt erstmal geplatzt. Wir werden wahrscheinlich im Herbst erst pflanzen, wenn uns die Pandemie das zulässt.
Das heißt, das ruht, Sie sagten ja, es ruht total. Die Pflanzen sind auch noch nicht gekauft worden, oder haben Sie jetzt
die Setzlinge da irgendwo? Nein, die haben wir stornieren können.
Sie sprachen gerade was an, da fällt mir ein, ich hatte letztens mit einem Forstbetrieb telefoniert und da fragte ich genau auch das, was Sie gerade ansprachen, nämlich was passiert jetzt mit den Pflanzen und mit den vielen Leuten, die Sie eigentlich in die Erde bringen wollten. Und da sagte man mir, ja, wir machen das jetzt selber, das geht eigentlich sogar effektiver als mit, ich sage jetzt mal, fachfremden Menschen, die sich engagieren wollten. Was sagen Sie dazu? Also sind die jetzt eine echte Hilfe oder steckt da noch irgendwie mehr dahinter, als nur einfach Setzlinge in die Erde bringen?
Ja, die Flächen sind vorbereitet. Wir hatten das so organisiert, dass so bei 10 bis 15 Leuten, die da sind, zu Pflanzen kommen, dass dort ein Fachmann hinkommt, der das anleitet. Ja, und das hätte dann auch toll funktioniert. Wir haben Vorjahr im Vorlauf gehabt, haben das trainiert oder probiert und es hat toll geklappt. Jeder Forstfachmann, der da zu finden war, die haben sich auch freiwillig gemeldet, die auch nicht mehr in Forst arbeiten. Da ist eine Frau dabei gewesen, die war 78 Jahre und die hat dann noch eine Gruppe von 15 Leuten genommen und hat gesagt, ich habe das mal gelernt, ich zeige euch das, wie das gemacht wird. Und das wird diesmal wieder so gewesen. Die Masse macht's nicht, muss man sagen. Fachmännisch wird es genauso gemacht, als ob es eine Firma oder unsere Waldarbeiter machen. Aber bei den Waldarbeitern haben wir ja Probleme. Wir haben nicht genügend Waldarbeiter. Ich kann Ihnen mal eine Zahl sagen. Wir hatten 1996, am 1. Januar, hatten wir 6.446 Beschäftigte. Jetzt haben wir keine 600 mehr. Da können Sie sich doch vorstellen, was wir jetzt noch machen können. Wir können nur hoffen, dass uns Leute helfen im Wald.
Was macht das denn mit den Leuten, die Sie da, die helfen kommen sozusagen? Also die müssen ja erstmal schon mal den Wald mögen, sonst würden sie nicht kommen. Aber was macht das? Sie sagten, die sind zufrieden, glücklich.
Ja.
Geht man da hinterher mit anderen Augen durch den Wald vielleicht oder so?
Ja. Ich sage mal ein Beispiel. Wir haben Forstscham, die erste Aktion, die wir als dieser Verein, der sich da am 4.7. gegründet hat, haben wir am 27.9., da waren wir gerade so gegründet, hatten die Gemeinnützigkeit, haben auch ein bisschen Geld gehabt, haben wir eine Pflanzeaktion gestartet in allen vier Eigentumsarten, die wir hier haben. Also Landeswald, Kommunalwald, Kirchenwald und Privatwald. Es waren über 300 Schüler von allen Gymnasien waren eingeladen. Diese Schüler, die da draußen waren, die waren mit Elan dabei. Wir hatten zwei Azubis dabei, die eingeladen haben. Dann hatten wir jemanden von Deutschen Forstwirtschaftsrat dabei. Wir hatten dann Förster dabei, die alle, die mit eingeladen haben. Es war toll. Es war ganz, ganz toll, wie begeistert die waren.
Also Ziel erreicht, kann man sagen, sozusagen. Wir
haben nicht nur, dass wir viel Pflanzen in die Erde gebracht haben, sondern auch das Moralische bei den Schülern. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe auch keine Angst mehr vor der Zukunft. Nach dieser Pflanzaktion ist es folgendermaßen gewesen, dass viele Kinder und Jugendliche in unserem Verein eingetreten sind. Wir haben in unserer Satzung stehen oder in der Geschäftsordnung stehen, dass Kinder und Jugendliche bis zum verendeten 24. Lebensjahr keinen Beitrag bezahlen. Das hat ja seinen Grund, warum wir das wollen. Wir möchten gerne, dass viele junge Menschen gucken, wie ist die Natur. Und das haben wir damit bezweckt.
Schön, mit Ihnen das Gespräch geführt zu haben. Und wie gesagt, ich wünsche Ihnen alles Gute.
Na, ich Ihnen auch. Ja? Und man sieht sich.
Vielen Dank.
Na, tschüssi.
Tschüss. So, das war Eberhard Nothmann. Und jetzt kommen wir zum nächsten, zum dritten Gesprächspartner. Das ist der Jörg von Beime. Das ist ein Waldbesitzer, auch aus dem Südharz. Der ist besonders betroffen gewesen nach Friederike, dem Orkan, durch Trockenheit, durch Borkenkäfer.
Ich habe den Jörg von Beimer, wenn ich dazu kurz einhaken darf, glaube ich, mehrfach im Fernsehen auch gesehen, also im MDR-Fernsehen. Der hat wirklich, wenn man da die Wälder sieht und sich anguckt, wer das vielleicht in der Mediathek des MDR nochmal anschauen möchte, kann das gerne tun. Ich glaube, das ist alles braun bei dem.
Ja, also ganz schlimm sieht das bei dem aus. Aber ich glaube, der hat immer noch ein bisschen Optimismus und macht auch weiter. Also das Unternehmen gibt es auch nach wie vor und wir werden ihn jetzt mal fragen, wie es ihm geht. Ich bin jetzt verbunden mit Jörg von Beime. Der hat, ich würde mal sagen, fast ein bisschen traurige Berühmtheit erlangt, weil er einer der am schwersten betroffenen Waldbesitzer war, im Zuge von Trockenheit, Borkenkäfer und so weiter. Wie geht's Ihnen heute? Wir haben jetzt schon wieder eine Krise.
Ja, im Moment jagt eine Krise die andere. Wir haben angefangen 2018 im Januar mit dem Sturm Friederike. Die Dürre, die Borkenkäfer haben dann ihr Übriges getan. Und im Moment mit dem Coronavirus fühlt man sich ja nicht wirklich besser. Dann scheint dazu wieder die Sonne und es ist schon wieder alles trocken. Also wir hoffen, dass wir den Optimismus nicht verlieren.
Inwieweit beeinträchtigt Sie die Corona-Krise jetzt?
Insoweit, dass die Arbeitskräfte nicht so arbeiten, wie sie wollten oder sollten. Einige von denen wollten schon wieder Urlaub haben, sind hier geblieben, weil sie aus Polen kommen im Moment. Und sie sind daraufhin auch sehr demotiviert, hat man manchmal den Eindruck.
Das ist ja wirklich ein Problem wahrscheinlich, ne?
Das ist bei uns ein Problem. Die Arbeiten werden nicht sauber erledigt und daraufhin können wir den Borkenkäfer nicht weiter bekämpfen. Und das steht jetzt dringend an, dass wir dort tätig werden. Denn 3 Tage über 15, 20 Grad sowas, dann fliegt er wieder und die nächste Generation startet.
Da genau an der Stelle möchte ich mal einhaken. Borkenkäfer, das war ja das große Problem der letzten beiden Jahre eigentlich. Wie sieht es denn jetzt bei Ihnen aus? Wie viel ist denn von Ihrem Wald noch gesund und bleibt auch vielleicht gesund?
Im Endeffekt kann ich Ihnen die Frage gar nicht genau beantworten. Wir haben im Moment eine Riesenpopulation an Borkenkäfern, die droht auszuschwärmen. Wir glauben nicht, dass wir die im Herbst alle erwischt haben. sodass, auch wenn wir der Versuchsanstalt glauben, dort ein erhebliches Potenzial da ist, die weiteren Fichten zu schädigen. Davon haben wir schon über die Hälfte verloren und es droht noch einiges mehr zu werden. Wie viel kann man natürlich jetzt nicht genau sagen. Wir kämpfen um jeden Baum, der da ist, aber was nun da rauskommt, wissen wir nicht. Das geht aber leider weiter mit den Laubbäumen. Da hat sich ja im letzten Jahr auch schon gezeigt, dass die Buche sehr stark geschädigt ist, gerade die ältere Buche ab 100 Jahre. Aber auch Eiche, Esche und Ahorn und alle anderen haben ihre Schäden gezeigt. Schäden sind in dem Fall abgetrocknete Äste oder ganz abgestorbene Bäume.
Ich wollte gerade fragen, wie macht sich das bei Ihnen konkret bemerkbar?
Also wer im letzten Spätsommer bei uns durch den Wald gegangen ist, konnte sehr viele braune Laubbäume auch sehen. Das heißt, die Blätter sind trocken geworden, beziehungsweise sie wurden schon abgeschmissen. Und das heißt, dass die Bäume abgestorben sind. Man saß dann teilweise an der Rinde, an schwarzen Flecken oder sogar, dass schon die Rinde abgefallen ist. Und das ging wahnsinnig schnell.
Gerade beim Thema Fichte, Sie erwähnten ja auch, dass die Fichtenwälder sehr arg geschädigt sind, wird ja seit Jahren eigentlich immer der Vorwurf erhoben, das liegt an den Monokulturen. Was würden Sie den Leuten sagen?
Wenn wir bei uns in den Wald gucken, kann ich denen nur sagen, wir haben ein Drittel Fichte und zwei Drittel Laubholz. Und das ist, denke ich mal, ein Verhältnis, was ein gesundes ist. Natürlich haben wir Mischungen dabei. Wir haben kleine Inseln Fichte im Laubholz drin gehabt. Wir haben auch mal ein 10 Hektar Stück Fichte. Aber wir müssen mal davon ausgehen, dass diese Fichte teilweise vor 60 bis 100 Jahren gepflanzt wurde. Zu der Zeit wurde das Bauholz gebraucht und war die Fichte ein super Baum. Auch klimatisch stand sie hierher noch hervorragend, sodass wir diese Baumart auf den Freiflächen etablieren konnten, wo gerade nach dem Krieg die Reparationshiebe sehr viel Freiflächen geschaffen haben. Und das ist ein Baum, der eben mitten in der Sonne auch wächst und eine Buche würde das gar nicht schaffen.
Machen Sie jetzt etwas anders, wenn Sie jetzt anpflanzen zum Beispiel?
Wir versuchen, was anders zu machen. Ob wir es schaffen, wissen wir nicht. Wir versuchen, mehrere Baumarten auf die Fläche zu kriegen. Aber generell ist es ja nicht nur die Fläche, die jetzt geschädigt ist. Ich habe gerade gesagt, über die Hälfte der Fichte ist weg. Aber auch einige Buche ist schon weg. Wie viel noch gehen wird, wissen wir nicht. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir die Struktur im Wald als Ziel definieren. Und wenn ich jetzt Ziele definiere, sind das Ziele, die für die nächsten 30 bis 50 Jahre anstehen. Nämlich so lange dauert es, Wald zu verändern, andere Strukturen zu schaffen. Also grundlegend andere Strukturen. Dazu wird gehören, dass wir einmal, wenn wir jetzt pflanzen, andere Baumarten mit reinbringen. Sei es anderes Nadelgehölz oder andere Laubbäume, die wir vorher nicht im Revier hatten oder nicht so viel. Dazu gehört, dass wir eben viele Baumarten auf einer Fläche haben und dass wir viele Altersklassen auf einer Fläche haben. Das heißt, auch dort, wo jetzt ein paar alte Buchen absterben, wird vielleicht, weil dort Licht ist, mal eine Douglasie dazwischen gepflanzt. Aber dort, wo jetzt viele Fichten verschwinden, wird auch mal ein anderes Laubholz mit reinkommen.
Also das, was der Laie denn so als Mischwald bezeichnen würde, wahrscheinlich.
Das ist eben ein Schritt für die Zukunft, wie wir es versuchen hinzukriegen. Es geht schlichtweg darum, wir wissen nicht, welche Bäume ausfallen. Wir wissen, dass die Fichte und die Buche sehr stark gefährdet sind und sehr wahrscheinlich ausfallen werden in Zukunft. Und daraufhin müssen wir alle möglichen anderen Bäume mit hochkriegen, aber auch auf das Potenzial achten, was die nächste Generation bringt. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Bäume, wenn sie in so einer Stresszeit groß werden, in so einer Trockenphase, dann sich auch da eher anpassen können. Das heißt, wir setzen auch da drauf. Wir werden natürlich die Naturverjüngung, die wir an Buche haben, mitnutzen. Wir werden auch einen Teil der Naturverjüngung, die wir an Fichte haben, mitnutzen, sodass wir möglichst viele Baumarten da haben. Was in 30 Jahren dann noch stehen wird, ist dann aber die Frage, weil wir werden einiges rauspflegen.
Wir hatten vorhin mit Herrn Prinz zu seinem Salm gesprochen. Der sagte unter anderem, dass ja auch die ganzen wirtschaftlichen Strukturen jetzt teilweise zum Erliegen gekommen sind, dass also das Holz gar nicht verkauft werden kann. Geht das Ihnen auch so? Wie sieht das konkret aus bei Ihnen?
Das Holz, die Lage hat sich durch Corona jetzt noch einmal verstärkt. Wir wissen gar nicht, ob das Holz, das im Moment an den Wegesrand liegen, überhaupt verkaufsfähig ist, beziehungsweise überhaupt dann abgefahren werden kann innerhalb kürzerer Zeit. Und trotzdem müssen wir weitermachen, weil wenn wir es nicht tun, wissen wir, dass wir verloren haben. Und so kämpfen wir wenigstens dafür. Verlieren können wir dann immer noch.
Sind Sie eigentlich noch gern Waldbesitzer? Wenn man das so hört, ist das ja doch etwas deprimierend alles zur Zeit.
Natürlich fragt man sich manchmal, hat man richtig gehandelt, als man vor etlichen Jahren sich für Wald entschieden hat und dort sein Leben drauf gesetzt hat. Aber wenn Sie dann mal wieder an Tagen, wo es ein bisschen geregnet hat und wo es wieder alles grün ist, durch den Wald gehen, dann erfreuen Sie sich dessen, was da draußen ist. Dann freuen Sie sich über jeden Baum, der es geschafft hat. Sie freuen sich über das, was noch grün ist, über das, was noch gut wächst. Und insofern ist man zwiegespalten. Aber wenn ich das aus rein wirtschaftlicher Sicht sehe, dann könnte ich manchmal einfach verzweifeln.
Haben Sie denn ein bisschen einen positiven Blick in die Zukunft?
Ich bin der Hoffnung, dass es irgendwann wieder intensiver regnet und dass wir den Absprung wieder schaffen und dass wir die richtigen Bäume finden, die die Zukunft auch gestalten können. Wenn ich die Hoffnung nicht mehr hätte, dann müsste ich jetzt einfach aufhören. Aber so schnell gebe ich nicht auf, beziehungsweise so schnell geben wir nicht auf. Was ich jetzt nicht schaffe an Motivation für mich selber, das schafft dann meine Frau vielleicht, die ja auch wieder mit intensiv im Wald arbeitet. Und ja, da müssen wir uns gegenseitig eben hochhalten.
So, Carsten, drei Gespräche hast du jetzt geführt. Wie war denn für dich die Podcast-Premiere?
Ja, alles neu, alles ungewohnt, aber sehr interessant. Und wir gehen ja auch etwas schlauer heraus aus dem Podcast.
Ja, ich hoffe, dass unsere Zuhörer, deine Zuhörer in Zukunft, auch schlauer dabei herausgehen. Wer Hinweise für uns hat, für den Carsten Reuß hat, der kann eine E-Mail schreiben an info@podometer.de. Vielleicht für zukünftige Themen, vielleicht was jetzt ihr zu kritisieren habt an diesen Themen. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt einfach an info@podometer.de. Carsten, war doch eine ganz gute Premiere, oder?
Ja, denke ich schon. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.